Heute bei mir zu Gast Yvonne Wolf.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Heute sprechen wir über Problemzonen bei uns Keglerinnen und Keglern und darüber, wie man diese ja mit Hand auflegen und mit ein bisschen mehr als Hand auflegen beseitigen kann. Freut mich, dass du bei mir im Podcast bist, Yvonne, Physiotherapeutin beim DKBC und auch hauptberuflich. Hallo.
Hallo Sebastian, schön, dass ich hier sein darf.
Vielen Dank auch für deine Zeit. Ich finde ein sehr wichtiges Feld. Ich glaube, jede Hörerin musste nach dem Kegeln oder wegen des Kegelns auch schon mal zum Physiotherapeuten. Ich kann eine recht frische Geschichte dazu erzählen. Aber ja, du als Physiotherapeutin, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie beruhigt deine Mitspielerinnen, wenn man eine Physiotherapeutin im Team hat, weil dann kann man noch mal kurz die Hand auflegen, noch mal kurz was korrigieren, wenn es vom Kegeln zwickt, oder?
Ja, das stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vor dem Spiel, also fast vorher eine halbe, dreiviertel bis eine Stunde mit meinen Spielerinnen habe ich zu tun, bevor ich mich um mich selber kümmern darf. Also das ist tatsächlich so. Also sei es vorher mal ein bisschen auflockern und dann halt auf jeden Fall ein Kinesio-Tape setzen, ne, und sowas ist halt bei den meisten so, ne, und dass sie halt einfach beruhigt auf die Bahn gehen können und nicht an ihre Wehwehchen denken, sondern einfach kopffrei und kegeln.
Ich wollte gerade fragen, das ist dann eher so ein bisschen auch was für den Kopf als für
auch die... mit, ja, ja, ne. Weil, wie gesagt, Kinesio-Tape ist einfach nur so drauf legen oder drauf kleben bringt meistens nicht. Man muss vorher vorbehandeln. Und dann, um halt auch einen Erfolg zu sehen. Und das ist halt stabilisiert. Ja.
Ich hoffe, dir macht dein Beruf, deine Berufung so viel Spaß, dass du auch am Wochenende da jetzt keine Probleme hast.
Habe ich absolut keine Probleme. Ich liebe meinen Beruf. Ich würde es auch immer wieder lernen, tatsächlich.
Warum bist du denn Physiotherapeutin geworden? Beziehungsweise wie hat das angefangen damals bei dir?
Physiotherapeutin bin ich geworden in dem Sinn, also man kann sich das gar nicht vorstellen, ich weiß gar nicht, woher es gerührt hat, aber ich habe mich auf die Couchlehne gesetzt bei meinen Eltern und habe da meine Eltern immer massiert. Das hat mir Spaß gemacht und ich weiß nicht, ob du das noch kennst, es gab diese kleinen Poesie-Album früher, ne, wo du auch deinen Traumberuf schon so in der Grundschule, da stand tatsächlich auch schon immer Masseurin dort. Zumindest, weil Physiotherapeut kann ich, ne? Kann ja. Ich ja noch nicht. Masseuse habe ich reingeschrieben, total falsch. Aber es war tatsächlich schon von klein auf, dass ich das lernen wollte, dass ich das gerne machen wollte. Wie es daher gerührt hat, tatsächlich, wie gesagt, ich habe mich jedes Mal Couchlehne, meine Eltern massiert und es hat mir einfach Spaß gemacht. Das habe ich jeden Tag gemacht, jeden Tag.
Ich habe gerade überlegt, was bei mir damals dort stand, aber es ist tatsächlich so lang her, wahrscheinlich Feuerwehrmann oder nee, irgendwas mit Tieren wollte ich machen, irgendwas mit Tieren. Dann habe ich aber erfahren, als Tierarzt muss man ja auch Tiere einschläfern, dann war es nicht mehr so das Thema. Ich glaube, Lehrer stand auch mal, aber gut, jetzt habe ich irgendwas mit Medien gemacht und deswegen sprechen wir im Podcast. Du bist nicht nur Physiotherapeutin, du bist Keglerin. Man kennt dich, denke ich mal, als Spielerin von Auma. Und auch jetzt, nach dem Ende in Auma, bist du weiterhin dem Kegelsport treu geblieben. Aber du warst auch als Funktionärin bei der Weltmeisterschaft 2024 in der Slowakei in Brezno. Darüber wollen wir sprechen. Und über die Problemzonen, über die Wehwehchen. Jetzt sind Kegler eine Gattung, da werden wir ausführlich drüber sprechen, aber du bist eine von 14 Physiotherapeutinnen und Therapeuten bei dir in der Praxis. Hast ja sicherlich auch andere Sportler auf der Liga, oder?
Viele Fußballer.
Viele Fußballer. Ja. Wie unterscheiden sich da so die Wehwehchen zwischen den Fußballern und den Keglern?
Tatsächlich, bei den Fußballern sind es gravierendere Wehwehchen wie bei den Keglern. Ne? Da haben wir halt Kreuzbandrisse, Meniskusabrisse, ne? Und ja, oder Muskelfaserrisse, sehr viele Muskelfaserrisse halt im Adduktorenbereich, im Innenbereich des Oberschenkels. Ne? Ja, das haben wir halt, das ist viel bei den Fußballern. Ne?
Und
Und
bei
bei den
uns
Keglern,
Keglern?
bei uns Keglern sind es da wegen dadurch mir halt eher einseitige Belastungen, haben halt eher so Lendenwirbelsäule, unterer Rückenbereich, ne? Und halt auch, man hat schon mal, meistens sind es ja Muskelzerrungen, ne? Muskelzerrungen oder Krämpfe, ne? Sowas halt, ne? Extrem. Ja.
Und wenn du jetzt, wenn ihr spielt auch recht hoch und seid erfolgreich, aber wenn du jetzt so an die WM 24 denkst, um das drumherum und vor allem auch während des Turniers zwischen zwei Einsätzen quasi, unterscheiden sich die Wehwehchen da nochmal im Vergleich zu denen, die deine Mädels bei dir in der Mannschaft haben?
Ja, weil ist aber so, bei uns ist es jetzt so in der Mannschaft, das hat man halt auch schon, ich sage jetzt mal chronisch, ne? Weil wir spielen die 120 Wurf, ne? Wir sind ja jetzt nicht so belastet wie bei der WM, ne? Die bei der WM, die spielen ja tatsächlich, die sind ja erstmal kopftechnisch extremer belastet auch, ne? Psychisch, und wir wissen ja alle, Psyche geht auch auf den Körper. Ne? Kann auch schon so psychischer Stress, ne? Und das ist ja auch ein hintereinander wegkegeln, ne? Man hat ja immer, manche, die haben zwar einen Tag frei, ne? Aber viele spielen ja auch hintereinander weg, ne? Jeden Tag. Und das ist schon extrem. Und man kann ja sagen, man sprintet an und stoppt, ne? Die Muskeln, die haben ja eigentlich eine Höchstleistung, was sie machen, ne? Das ist ja Höchstleistungssport, was die Muskeln absolvieren, tagtäglich dann, ne? Zu der WM halt. Ja.
Und jetzt, was sind denn so die Problemzone bei uns Kicklern? Woran denken jetzt viele wahrscheinlich, wenn du sagst, okay, hier tut's weh?
Also ich würde also behaupten, wie gesagt, unterer Rückenbereich, was wir vorhin schon hatten, ne, und Oberschenkel. Oberschenkel sind schon die extremen Bereiche bei uns Keglern, ne? Und Schultertechnik, denk ich auch, Schulter.
Wurfarm dann.
Genau.
Und wenn ich jetzt dann an meine Physiozeit zurückdenke, als ich dann noch regelmäßig gekegelt habe, war mein Physio ganz überrascht, dass der eine Muskel über dem Knie, das ich belaste, dass er den so gespürt hat, das überhalb der Kniescheibe. Ist es da einfacher, wenn das so ausgeprägt ist, das zu behandeln, wie wenn der Muskel eben nicht so sichtbar ist?
Wir haben da schon unsere Griffe, wo wir wissen, wo wir hinzugreifen haben, dass man den trotzdem spürt. Also nicht unbedingt. Wir sind ja dann, die Kegler sind ja auch gerne im hinteren Bereich Oberschenkel, ne? Also komplette Muskelkette im hinteren Bereich, halt auch sehr verkürzt. Ne? Also
Woher
da,
kommt
weil
das?
das ja, durch diesen ständig ins Knie reingehen. Ne? Dann tut sich ja der Muskel, also die Muskeln, die Sehnen, die gehen ja immer zueinander. Ne? So, und die müssen halt dann, was viele, ich meine, die zur WM kegeln, ne? Das sind ja nun eine Spitzensportler, also die das ja auch schon stetig machen, ne? Die kennt es vielleicht eher als eine, die im Kreis spielen oder im Land, sage ich jetzt mal, ne? Die dann hinterher zu dehnen, aber viele machen es halt nicht. Ne? Die sagen sich, die dehnen sich vorne weg. Dann macht das machen fast alle, ne? Aber hinterher vergessen es halt viele. Und das ist eigentlich das Wichtige daran, sich hinterher zu dehnen, um den
Heißt,
Muskel wieder auseinanderzubringen, statt nur in. Und das machen dann halt auch viele Muskelzerrungen oder auch Muskelkrämpfe am nächsten Tag.
wenn man sich nach seinen 120 Wurf, nach seinem Spiel nochmal dehnt, kann man da was falsch machen oder wie muss man dehnen, damit es auch sinnvoll ist?
Also man sagt immer, hinterher wird statisch gedehnt, das heißt, du hältst praktisch den Muskel eher, ne? Hältst die Dehnung halt 7 Sekunden und machst 5 Sekunden Pause und wiederholst es meist zwischen 3 bis 4 Mal, ein Muskel. Ja? Und vorneweg sagt man eigentlich, tut man sich dynamisch dehnen, ne, halt mit diesem, was man früher gesagt hat, das macht man eigentlich nicht mehr mit diesen Federn, ne? Aber sollte man sich dynamisch dehnen, weil das tut den Muskel, da tut ja Muskelleistung erzeugen, dass der halt aktiv wird. So zeigt man das den Muskeln, was jetzt Phase ist. Entspannung und Leistung bringen, bitte.
Und zwischendrin nicht ja. kaputt gehen.
Ja, bitte.
Muskulär ist wahrscheinlich auch so ein Thema, Oberschenkelmuskel kalt oder mit zu wenig Aktivierung zuvor kegeln. Und dann hat man eine Verletzung, Muskelfaserriss oder auch noch eine Zerrung. Wie behandelt man das eigentlich? Das habe ich mich schon mal gefragt. Also massierst du das dann raus oder durch deine Bewegung regst du den Muskel an zur Selbstheilung? Wie ist da der beste Prozess, wenn da eine Muskelverletzung vorliegt?
Also den Muskelfaserriss oder so kannst du selbst mit deinen Händen nicht heilen. Ne? Das ist einfach so. Den muss man ausheilen lassen. Das ist ein längerer Prozess, sage ich jetzt mal. Oder halt ein bisschen mit Ultraschall behandeln, dann muss man tatsächlich halt mal zu einer Physiotherapie gehen, ne? So direkt, ne? Eine Muskelzerrung tatsächlich ist, man kann sie halt wirklich detonisieren, ne? Weil eine Muskelzerrung, da ist halt der Muskel in so einer Anspannung, dann, da kann man detonisierende Griffe machen, ne? Und dann halt versuchen, diesen Muskel praktisch Kinesotape-mäßig so zu tapen, weil da gibt es auch verschiedene Techniken, du kannst ja einen Muskel zur Detonisierung tapen, also zur Muskellockerung tapen oder zur Stabilisierung halt, ne, auch halt für Kniestabilisierung oder so, ne, wenn du ein instabiles Knie hast oder einen Schmerz hast, ne, machst du es ja eher stabil zum tapen, ne. Aber so eine Muskelzerrung lockerst du halt, versuchst sie trotzdem langsam zu dehnen, ne. Viele gehen auch viel zu schnell aus der Dehnung wieder raus. Ne, man muss wirklich immer langsam aus der Dehnung rausgehen. Ne, das machen auch viele falsch. Und dann halt, wie gesagt, detonisieren, tapen, ne, praktisch. Und okay. Den Heilprozess, diesen Reiz, wir geben die Reize dem Muskel und dann muss aber der Körper halt versuchen, selbst zu heilen. Ne. Der eine macht schneller, der andere nicht so schnell.
Du durftest im vergangenen Jahr 2024 mit in die Slowakei fahren, durftest die deutsche U23 bei der Weltmeisterschaft in Brezno, ja, pflegen, massieren. Ich glaube auch ein bisschen Seelsorger sein. Erinnerst du dich noch an den Moment, an die Anfrage, als klar war, dass du mitfahren sollst, mitfahren darfst? Wie war das damals?
Aufregend. Also tatsächlich war es so, dass war zwar schon immer mein Traum, allgemein eine WM, also als Physiotherapeutin mitzumachen, weil mein Traumberuf und mein Hobby zu vereinen, ne, das war schon immer mein Traum. Und tatsächlich habe ich den Olli angeschrieben. Und ob gebraucht wird oder nicht, ob sie können mich als Reserve mit einschreiben, ich würde das gerne machen und so. Und Olli hat sich tatsächlich gemeldet und war, glaube ich, begeistert, dass sie jemanden, weil es waren einige Physiotherapeuten, die konnten nicht und haben sich wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht, wen wir denn noch fragen könnten. Und da kam ich natürlich recht, weil ich gefragt habe. Ja, und dann hatte Olli, da war ich natürlich total begeistert, dass er sofort gesagt hat, ja, und ich war sehr aufgeregt. Sehr aufgeregt und glücklich.
Ab welchem Zeitpunkt warst du dann bei der Nationalspieler, bei den Nationalspielern dabei?
Ich war dabei, wo wir in, wie hieß es denn? Na, zur Vorbereitung. Nee, nicht Bischofsgrün. Halbgemoos, glaube ich. Ja?
Halbergmoos.
Halbergmoos, genau. Da war ich dabei. Da war die, genau. Das war so die Vorbereitung und da war ich dabei, um mich vorzustellen, dass ich jetzt die Physiotherapeutin für die WM bin und genau, da habe ich das erste Mal alle gesehen.
Und durftest dann auch gleich Einsatz? Also, nee. Noch nicht?
Nee, habe ich noch nicht gemacht.
Okay. Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft. Durfte sie selber schon mitmachen, da macht man viel, macht man körperlich, da geht es nicht nur um die Bahn, sondern auch über das Überfachliche. Wie hast du dich als Physiotherapeutin auf die Weltmeisterschaft vorbereitet?
Also, ich habe viel mit dem Olli kommuniziert, was ich brauche und hin und her. Und er hat gesagt, ich sollte mich mit dem Stefan Sturz mal unterhalten. Und mit dem habe ich mich dann, wie gesagt, mit ihm habe ich dann weiterhin kommuniziert. Und er hat mir halt alles so ein bisschen, was ich brauche und wie und was, was er halt alles so mitnimmt. Und daraufhin habe ich dann mein Zeug, das meiste hatte ich ja selbst schon gehabt. Also das ist, ne? Aber das alles habe ich dann bestellt und hin und her, ja, genau.
Und was hast du alles mitgenommen?
Oh Gott.
Nur grob zusammenfassen, also, keine Stücke.
Ja, genau, nein, nein. Also wie gesagt, erstmal die Massagebank habe ich zur Verfügung gestellt. Er hatte mich gefragt, ob ich eine habe, weil der Stefan keine hat oder so, glaube ich. Ich habe ihn dann auch, ich habe die Bank auch dem Stefan dann überlassen für die andere Woche.
Für die aktive Weltmeisterschaft, die Einzelwimpern.
Genau, die habe ich dann dort gelassen in der Slowakei. Und ja, den Rest halt viel Tape, Massageöl, verschiedene Aufwärmcremes, verschiedene Eisspray, Transparentwein und.
Also einen großen, genau. Großen Erste-Hilfe-Koffer für Physiotherapeuten.
Genau, alles.
Und dann,
ich habe alles dabei gehabt.
Und damit ging es dann in die Slowakei nach Brezno. Wie war so dein Alltag? So bei, du warst zum Kegeln dort, aber ich glaube, du hast nicht so viel vom Kegeln mitgekriegt.
Es ging. Ich war halt diejenige, also es war so, die Spieler, die kommen ja tatsächlich, außer wenn jetzt Mannschaft ist, ne? Die kommen ja vereinzelt auf die WMs, ne? Damit die nicht den ganzen Tag auf der Kegelbahn sind, ne? Aber nicht die Physiotherapeutin. Die ist von früh bis abend dort. Also es ist sehr aufregend, es ist trotzdem anstrengend. Es war schon anstrengend. Also sie haben mich auch, also wie gesagt, ich bin von früh, bin ich gleich als erstes im Bus mitgefahren und ich war dann die Letzte, die im Bus eingestiegen ist und wieder mit nach Hause gefahren ist. Ja, vom Kegeln muss ich sagen, habe ich schon, sagen wir mal, zu 40, 50, doch, sag Hälfte, Hälfte mitbekommen. Also kann ich so sagen. Ne? Es war ja auch nicht so, dass jedes Mal jemand mich gebraucht hat. Ne? Aber ich sag mal, aber dann abends, wenn wir im Hotel waren, wurde ich dann umso mehr gebraucht. Ich war dann, wo ich nach Hause gekommen bin, ja noch nicht fertig. Ne? Also da bin ich schnell duschen gegangen und dann hatten wir tatsächlich in dem Hotel, das war diesmal sehr gut, das war glaube ich auch das erste Mal, dass das so war, hatten wir in dem Hotel tatsächlich einen direkten Massageraum. Ich musste meine Bank nicht bei mir im Zimmer aufstellen. Ich hatte direkt einen Massageraum, wo schon eine Bank stand. Und ja, da wurde dann mit mir kommuniziert per Handy. Wir treffen uns dann und dann. Und dann haben wir uns immer unten getroffen und dann kam es so ein bisschen nacheinander alle. Genau.
Das ist quasi eine Warteliste.
Ja.
Wollte dich nicht unterbrechen, bitte.
Nee, ja, genau. Ich hatte eine Warteliste, habe dann jedes Mal kommuniziert mit denen und wann derjenige jetzt fertig ist, dann können sie runterkommen und ja, dann, ich sag mal so, mein Tag war dann meistens so 23:30 Uhr fertig. Bis 24 Uhr.
Und wann ging der Tag angefangen?
Naja, meistens um 7 Uhr aufstehen.
Okay. Ja. Ich hoffe, du brauchst nicht viel Schlaf.
Es ging. Ich muss sagen, also die Woche hat schon geschlaucht, aber es war anderer Stress wie sonst. Schöner Stress.
Wir kommen auch gleich noch auf das Ergebnis oder zumindest deinen Beitrag zu diesem Ergebnis. Wenn du jetzt auf der Weltmeisterschaft als Physiotherapeutin bist, jetzt ist da, nehme ich an, auch die Möglichkeiten beschränkt, weil man letzten Endes ja auch die Spieler nicht zu sehr strapazieren möchte. Was kannst du da ausrichten? wenn du die auf der Pritsche liegen hast? Ist das überhaupt möglich, da irgendwas ja wieder zu korrigieren, oder ist das eher nur Kopfarbeit?
Ich sag mal so, es kommt jetzt drauf an, wenn sie jetzt direkt einen akuten Schmerz haben, kann man das schon korrigieren. Ne? Also gerade mit manueller Therapie kann man wirklich sehr viel machen. Ne? Es kann ja mal eine kleine Blockade sein durch dieses ständige nach runter gehen in der im Iliosakralgelenk und in Lendenwirbelsäule. Das kann man schon manipulieren und kann es einrichten, ne? Und so. Oder es sei denn, man hat, was weiß ich, einen Wadenkrampf, oder es ist die Wade ist sehr verkrampft und verhärtet, ne? Das kann man schon lockern, ja, und so. Korrigieren, sage ich mal, zum Beispiel, was ich viel gesehen habe bei vielen Sportlern, also auch nicht nur bei uns, sondern Sportlern, sondern auch, man schaut ja trotzdem überall hin, so ein bisschen, tatsächlich, körperhaltungstechnisch, sieht man schon diese einseitige Belastung. Sie haben schon eine relativ schiefe Haltung, alle, durchweg, ne, durch die Bank. Also bei den Männern mehr, bei den Jungs komischerweise, dadurch, die halt auch sehr groß gewachsen sind, viele, ne, mehr als bei den Frauen oder bei den Mädels. Ja, und da sieht man halt, und da sowas kann man nicht wieder korrigieren. Erstmal, ne? Das kann man, sage ich mal, in der Hinsicht lockern, dass sie sich wohlfühlen, dass, ne, dass der Kopf halt einfach wieder stimmt.
Schiefe Haltung, meinst du damit, dass quasi die Seite des Wurfarms eher nach unten gezeigt hat?
Geneigt,
ja. Woher kommt sowas? Klar, einseitige Belastung, das ist mir bewusst, aber also könnte man das korrigieren, wenn man das, sage ich mal, länger behandelt? Oder ist das schwierig?
Es ist relativ schwierig, weil die Sportler, die gehen ja alle immer wieder in diese Fehlstellung rein. Das ist ja nicht nur der Vorbereitung der WM oder zur WM. Die trainieren außerhalb, die haben Saisonwettkämpfe, ne? Also die sind ja diese Spitzensportler. Es ist schwierig. Man kann immer noch einen Ausgleich haben. Es ist immer wichtig, dass die Sportler einen Ausgleich, sich selber einen Ausgleich suchen. Dass sie halt einfach versuchen, wieder in eine andere Haltung zu kommen, wo sie, was weiß ich, hinterher, also sag ich mal, zu Hause jetzt zumindest, sei es Fahrradfahren, sei es laufen gehen oder, ne, sag ich jetzt mal, um einfach ein bisschen aus der Schiefhaltung rauszukommen. Und wichtig ist, jetzt kommt's, Bauchmuskeltraining. Ganz wichtig.
Okay.
Weil wir machen tatsächlich diese 120 Wurf. Wenn wir immer wieder sprinten und nach unten gehen, machen wir im Endeffekt 120 Sit-Ups nacheinander weg. Das ist Bauchmuskeltraining pur, eigentlich. Und wenn die Bauchmuskeln nicht stimmen, hast du keine Rumpfstabilität, die wir brauchen. Ne? Ja, Bauchmuskeltraining ist wichtig. Und wir denken immer nur, ja, wir haben obere Bauchmuskeln, wir haben untere Bauchmuskeln. Die oberen Bauchmuskeln tun wir alltäglich anwenden, indem wir lachen, indem wir husten, indem wir ins Auto einsteigen oder sonstiges, gell? Wenn man es einfach nur mal so, oder von der Couch aufstehen oder was weiß ich, aber die unteren Bauchmuskeln sind kaum da, bei fast keinem. Weil die erwischt sie dann auch nur im Training, wenn man mit beiden arbeitet, ne, sag ich jetzt mal. Und nicht immer einen Oberkörper nach oben nimmt, ne? Sondern indem man mit den Beinen halt arbeitet, ja. Und das ist halt für die Rumpfstabilität sehr wichtig.
Und wenn man diese unteren Bauchmuskeln nicht hat, nicht trainiert, gleicht es dann der Rücken aus?
Ja, das muss der Rücken ausgleichen und dadurch die Lendenwirbelsäulenbeschwerden. Ja.
Okay. Ich sehe gerade viele Punkte bei mir. ich glaube, ich gehe jetzt mal auf den Boden. Nein, ich habe schon gegessen, das mache ich heute nicht mehr. Aber meine Frau sagt immer, ich mache meinen Körper kaputt, wenn ich da kegel, wegen dem Einseitigen. Hat sie damit recht, dass wir uns eigentlich da keinen Gefallen tun mit dem ganzen Kegeln und der einseitigen Belastung?
Na, der beste Sport ist es nicht. Tatsächlich. Okay.
Aber macht Spaß, ja, das ist das Problem.
Aber es macht halt einfach Spaß, und wenn man Erfolg hat, sowieso, ne? Und man soll ja schon auch allein fürs Gemüt das machen, was einen Spaß macht.
Also das Gemüt gleicht deswegen, das damit aus.
Genau, deswegen halt versuchen, alle Kegler wirklich halt einen Ausgleich zu finden. Ja, das ist halt einfach so.
Oder wie die Fußballer beidfüßig trainieren, halt beidhändig.
Kegeln. Oder genau, ne, was da tatsächlich schon bei uns zum Beispiel im Jugendtraining gemacht wird. Wir machen halt dann auch mal, wenn man jetzt viel trainiert hat, dann hinterher halt 30 Wurf mit der linken, mit dem der Gegenseite halt. Ne?
Das ist spannend, finde ich im Jugendtraining gut, ja.
Ja, und das halt einfach auch die Gehirnhälften mal was anderes, ne, sehen ja. Oder merken, dass da auch noch die andere Seite benutzt werden kann.
Ja. Auf das kommen wir gleich zu sprechen noch, auf dich in deiner Clubrolle. Ich würde gerne nochmal bei der WM bleiben und das Thema Seelsorger, immer ein offenes Ohr haben als Physio. Wie gesagt, ich hatte das auch mal, kann jetzt nur von mir sprechen oder bei den Personen, wo ich dabei war, aber es ist schon so, dass der Physio auch viel auffängt und viel zuhört, oder?
Ja. Das ist ja schon bei meinem, in der Praxis und in meinem Beruf allgemein bist du, ich nenne es immer psychologischer Mülleimer. So, aber halt nicht im negativen Sinne, sondern eigentlich im positiven Sinne. Es ist auch bei der WM so, die halt bei mir dann auf der Bank liegen, sage ich jetzt mal. Ne, man unterhält sich. Meistens ist es ja so, dass es meist nach den 120 Wurf war oder nach dem Spiel, was halt nicht so gelaufen ist und warum, weshalb, wie sie sich denn gefühlt haben und so. Und ich habe sie halt aufgefangen, habe versucht auch gute, vielleicht von mir aus Tipps zu geben, ob sie es nun wahrgenommen haben. Sie haben zumindest genickt alle und sind auf jeden Fall besser gestimmt auch wieder rausgegangen aus meiner Behandlung.
Ist doch gut. Ist es eigentlich, du hast ja jetzt beruflich auch mit anderen Therapeutinnen und Therapeuten zu tun, die keine Kegler sind. Hilft es dir in deinem in der Verbindung Sport und Beruf, dass du den Sport selber machst?
Ja, also ich muss sagen, es gibt ja doch auch viele, die andere Sportler und so. Und ich muss sagen, ich weiß halt in der Hinsicht, welche am meisten beansprucht werden, muskulaturmäßig halt und hin und her. Und ich muss sagen, Man beschäftigt sich halt damit, ne? Also dadurch.
Dadurch haben Kegler bei dir eine bessere Behandlung als es.
Ich denke.
Vielleicht also, ein bisschen.
Ich glaube, es ist schon besser, wenn du auch zur WM eine Physiotherapeutin hast, die auch selber kegelt oder auch Physiotherapeut. Ne?
Klar. Ja. Aber Physiotherapeutin und du bei der Weltmeisterschaft. Als Funktionärin nicht, aber als Physiotherapeutin eben. Aber hast ja selber auch viel Erfahrung beim Kegeln und sogar Erstliga-Erfahrung mit Auma. Wann hat es angefangen bei dir mit dem Kegeln überhaupt?
Ich habe angefangen zu kegeln, da 1995, da war ich 12. Habe ich gelernt von meinem Opa. Mein Opa hat mir das Kegeln beigebracht, hat mich ins Kegeln reingebracht. Meine Mutti hat gekegelt, meine Oma hat gekegelt. Meine Mutti ist heute noch meine Trainerin.
Mhm. Das funktioniert?
Jein.
Ja, okay. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Nein.
Und 95 habe ich angefangen. Tatsächlich habe ich erst mit Judo angefangen. Und habe gleichzeitig Kegeln gemacht und hatte dann aber im Kegeln tatsächlich mehr Erfolg und dadurch halt logisch mehr Spaß. Ne? Und da bin ich ja beim Kegeln geblieben, ja. Also Familie, wie bei so vielen Keglern.
Ja, könnte man drüberlegen, es ist überall das Gleiche. Das ist wirklich, Familie, ja. Ich würde gerne auch mit dir, wie mit jedem Gast, jeder Gästin, die Schnellfragerunde machen. Eine Frage daraus haben wir jetzt schon besprochen, aber der Rest, denke ich, den kannst du auch beantworten. Kannst natürlich kurz überlegen und dann kurz und schnell antworten. Und wenn es dir nicht einfällt, ist es auch nicht schlimm. Aber starten wir rein. Okay. Dein kompletter Name?
Yvonne Wolf.
Dein Spitzname?
Wölfchen.
Dein Geburtsdatum?
22.11.1983.
Dein aktueller Beruf?
Physiotherapeutin.
Du kegelst seit?
1995.
Deine offizielle Bestleistung?
623.
Diese Bahn magst du gar nicht.
Bayreuth.
Auf dieser Bahn spielst du am liebsten?
Wernburg.
Und deine größte Niederlage?
Das weiß ich gerade nicht. Oh Gott.
Das ist nicht so schlimm.
Fällt mir gerade tatsächlich gar nichts ein.
Okay, kein Problem. War recht spontan. Ist nicht schlimm. Sprechen wir kurz mal über deine Kegelbahnen, also Favorit, beziehungsweise das Gegenteil von Favorit, weiß ich jetzt nicht. Nicht Favorit. Bayreuth, welche Kegelbahn? Ich nehme an, Schützengilde.
Ja.
Die schöne blaue, ja, das kann ich nachvollziehen. Warum magst du die Bahn nicht?
Weil ich da tatsächlich bisher jedes Mal, sei es, wo wir mit Auma noch in der Bundesliga gespielt haben gegen Bayreuth oder auch jetzt mit Neustadt, ich jedes Mal auf die Bahn gehe und denke, ich habe erst angefangen mit Kegeln. Also ich treffe tatsächlich nichts. Also wie gesagt, man denkt wirklich, ich habe die Kugel das erste Mal in der Hand. Ich weiß nicht, ob das Kopfsache ist, weil das halt einfach so drin ist, ne? Aber ich gehe halt auch schon rein und das kenne ich gar nicht von mir mit dem Zittern. Und also wenn es jemand sehen würde, würden wahrscheinlich die Hosen flattern. Keine Ahnung. Aber das ist, keine Ahnung. Das ist Anfänger, wenn ich da drauf bin. Tatsächlich.
Ich weiß nicht, wie sie aktuell aussieht, bin ich ehrlich, aber. Ich kenne sie noch als blaue Protec-Platte zwischen Wand und Bahn 1, beziehungsweise genau. Bahn 4 ist so gut wie kein Platz. Ein bisschen sie erhöht.
Sie ist jetzt offen. Sie ist jetzt offen, die ist nicht mehr zu. Und ich glaube, in Anlauf haben sie in Anlauf haben sie neu gemacht. Aber ansonsten ist es genauso. Ne?
Naja. Aber Wernburg, deine Lieblingsbahn, warum das?
Also ich habe schon immer wahnsinnig gerne in Wernburg gespielt. Es ist fast schon zu vergleichen mit Auma, ne? Aber Wernburg ist so ein kleines Mühe. Ich habe tatsächlich meine offizielle Bestleistung in Auma gespielt, ne? Aber in Wernburg ist immer noch so, ich bin da unheimlich gerne. Die Atmosphäre ist dort übelst schön. Es ist groß, es ist halt einfach. Ich habe auch bisher dort immer gut gespielt, tatsächlich. Und wie gesagt, das Allgemeine gefällt mir halt auch, ne? Die kleine Gaststätte und dieses, ne? Ja, es gefällt mir rundherum. Das ganze Paket ist schön.
Ich merke jetzt gerade so ein bisschen die Parallele. Das Gefühl, es spielt bei dir eine Rolle. Es ist nicht, weil die Bahn gut fällt, weil die Bahn gut aussieht, weil du da erfolgreich warst, Bestleistung hast du in Auma gespielt, sondern es ist so das Gefühl, in Bayreuth ist es nicht gut und in Wernburg ist es gut.
Ich bin ein extremer Kopfmensch. So ein Gefühlsmensch aus dem Bauch raus ich tue auch sehr viel denken. Das ist, glaube ich, manchmal auch mein Fehler. Tatsächlich auch auf der Bahn.
Gut, das kennen, glaube ich, viele. Das ist unser Problem. Dafür müsste man vielleicht noch einen Physiotherapeuten oder zumindest Mentaltrainer mitnehmen zur Weltmeisterschaft. Du hast es gesagt, Bestleistung in Auma gespielt, war lange Zeit deine Heimbahn. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Warum?
Ja, warum? Gibt's viele verschiedene Ursachen. Ich sag mal so, wir haben lange, lange Zeit nur zu sechs gespielt. Es ist ein Krampf gewesen, lediglich immer, also das letzte Jahr, sag ich jetzt mal, wo wir gespielt haben in Auma, war es ein extremer Krampf, und es war für uns auch psychischer, total psychischer Stress, 6 Leute ständig zusammenzukriegen. Wir hatten keinen Ersatz weiter. Und also egal, ob du krank warst oder nicht, du musstest spielen, ob es dir gut ging oder nicht. Und das, wir haben gesagt, wenn wir keine Leute bekommen, zu 6 spielen wir nicht nochmal. Weil das bringt es einfach nicht. Das ist für uns psychisch. Also wir konnten ja auch unsere, es hat nicht viel gefehlt, um drinnen zu bleiben in der Liga. Es wäre praktisch nur ein Unentschieden irgendwo gewesen, dass wir drinnen bleiben hätten können, in der ersten Liga. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben uns trotzdem gut verkauft, aber wir konnten trotzdem nicht die Leistung abrufen, die wir sonst bringen könnten, weil es einfach zu extrem. Du musstest in der Woche fragen, ob bitte werd nicht krank. Und also wenn da schon jemand geschrieben hat, keine Ahnung, ja, mir geht's eigentlich diese Woche gar nicht gut, oh Gottes Willen, bitte, 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 wer bis Sonntag wieder fit. Und das war einfach nur ein Krampf. Wir wollten es einfach nicht mehr. Wir haben gesagt, also kriegen wir nicht noch 2 Leute, dann lösen wir auf und wir spielen nicht nochmal mit 6 Leuten. So ist es dann leider passiert.
Also hat sich das Kapitel Frauenmannschaft oder das Kapitel für dich, das auch mal, dann quasi mit nach dem Jahr in der ersten, nach dem Erstliga-Jahr, nein, war mehr als ein Jahr, oder? Es war mehr als ein Jahr.
3
Jahre, ja.
Na, aber dann halt durch Corona immer
ja, abgesetzt. Ja.
Genau.
Also hat sich mit für dich, für euch, für Auma das Kapitel Frauenmannschaft geschlossen mit dem Abstieg aus der ersten Liga. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, das war das erste Mal seit 1970, also seit mittlerweile über 50 Jahren, dass es auch mal keine Damen, keine Frauenmannschaft mehr gibt.
Richtig. Genau so sieht's aus.
War auch, glaube ich, kein gutes Gefühl, oder? Bei den handelnden
Nein,
Personen.
Gar nicht. Also, ich glaube für mich am schlimmsten, weil ich diejenige war, die also am meisten, ne, die ja nur, also die von Oma kam, außer Saskia noch, Saskia jetzt Engler, vorher Wiedenhöft. wir sind ja aus Oma aus den Reihen, ne, für mich halt, sage ich mal, noch extremer. Mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, extrem schwer. Und ja, aber wir alle haben, wir sind eigentlich, sage ich mal, würde ich denn sagen, heulend aus der ganzen Bisher herausgegangen. Also es war wirklich sehr, sehr emotional. Sehr emotional.
Woran denkst du jetzt, außer dass es emotional war, wenn du jetzt an die Erstliga-Zeiten mit deinen Mädels in Auma zurückdenkst? Was fällt dir da so ein?
Spaß. Also wir hatten wirklich viel Spaß. Ich weiß, dass jeder von uns einzeln Ehrgeiz hatte, da drin zu bleiben. Ich glaube, wenn wir drin geblieben wären, so wäre es definitiv auch gewesen, hätten wir mehr Leute bekommen. Ich weiß, also kann ich jetzt so sagen, dass wenn wir in der ersten Liga geblieben wären, wären tatsächlich die Neustädter Mädels zu uns gekommen. Ja, ja. Also wie gesagt, ich weiß, dass meine Mädels und von Oma viel Ehrgeiz hatten, drin zu bleiben, wie gesagt, in der ersten Liga. Wir auch alles gegeben haben. Es sind einfach nur ganz tolle Menschen.
Und jetzt gibt es die Erinnerung noch an diese Zeit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, deine Tochter ist auf dem Weg dorthin, wo die Mama jetzt war. Die ist zumindest sehr erfolgreich und das kann man ja sagen, beim Ländervergleich auch beste Keglerin. Trainiert die auch deine Mama oder wie sind da so die Aufgaben verteilt?
Also die Melina, die kegelt bei der Corinna Team und beim Jan Kuschinski. Da trainiert sie dienstags im Kadertraining. Stützpunkttraining, zum Landesstützpunkttraining vom Kader, Thüringen-Kader und Auswahlkader trainiert Melina. Ja, wie gesagt, bei Jan und Corinna.
Und wer dir folgt auf den sozialen Netzwerken, der sieht, dass die Mama sehr stolz ist auf das, was ihre Tochter da gerade auf die Bahn bringt, oder?
Sehr stolz. Also, weil, na wie gesagt, ich tatsächlich war in der B-Jugend, hieß es bei uns noch, B-Jugend, jetzt ist es ja um 14. Tatsächlich war ich auch sehr erfolgreich, aber was Melina da kegelt, ist, also da fragt man sich trotzdem mit so kleinen Kugeln, muss man immer sagen, ne? Also das finde ich ja utopisch, gell? Also wir spielen auch manchmal gegeneinander im Training. Ja, ich verliere ständig. Aber naja, gut. Also ich sag mal so, ich bin wirklich mega stolz, weil sie halt auch diesen Ehrgeiz und das Ziel, was sie verfolgt, versucht, und ich merke, sie will das, und da bin ich halt wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass sie auch ein Ziel hat in ihrem Hobby. Mhm. Ja.
Das klingt sehr schön, und ich glaube, gerade in dem Alter sind Ziele sehr wichtig, dass man etwas hat, worauf man zuarbeiten kann und ein Stück weit sich dadurch auch formt, sportlich, aber auch persönlich. Formen ist auch ein gutes Stichwort. Ziel haben sowieso. Jetzt ist klar, du bist nur ein Rädchen in dem ganzen Konstrukt Nationalmannschaft auf der Weltmeisterschaft. Aber du hast, denke ich, einen guten Beitrag auch mit deinen Händen und deinem Wissen dort geleistet. Die Jungs sind Weltmeister geworden in Brzeszów, die Mädels Silber. Und dein Facebook-Titelbild ist bei mir hängen geblieben, ist mir aufgefallen. Beschreib mal, was man darauf sieht, und erzähl bitte die Story, wie es dazu gekommen ist.
Also man sieht mich, also auf der Bahn, mich sieht man in der Mitte, und die Mädels, die stehen alle, also die, oder sitzen quasi oder knien quasi vor mir und zeigen auf mich. Das ist mein Titelbild, und ich zeige die Daumen hoch. Und es hat damit zu tun, dass, ich weiß, ich kann es leider nicht mehr sagen, wer es war, gesagt hat, die beste Physio, die uns hier durchgebracht hat, die müssen wir jetzt auch mal ehren, und sagt, komm jetzt mal auf die Bahn, und ich stelle mich da hin, und dann auf einmal gehen sie alles vor die Knie und zeigen auf mich. Das war für mich so, ich wusste gar nicht, was jetzt losgeht. Und dann war ich natürlich gleich, ne? Ja, genau. So, aber wie gesagt, ich kann es leider nicht mehr sagen, wer es war.
Ist nicht schlimm, aber ja, genau. Die Geste finde ich schön. Wir sprechen hier drüber, aber so diese Nebenrollen, die dürfen auch mal erwähnt und dürfen auch mal in den Mittelpunkt gestellt werden, weil die Spielerinnen und Spieler kriegen die Medaille um, die Trainer kriegen auch ihre Ehren, aber die Physiotherapeuten oder die drumherum sind, gehen zumindest manchmal ein bisschen unter. Deswegen war es mir auch wichtig, mal mit jemandem zu sprechen, der dabei ist und dabei war. Schlussstrich, du hast das Ziel gehabt, den Traum, deinen Beruf und dein Hobby zu verbinden. Durftest das auf der Weltmeisterschaft auf höchstem Niveau tun. Wie fällt jetzt dein Fazit über bald ja ein Jahr danach aus? Wie siehst du das jetzt?
Mein Fazit sieht aus, dass ich es gerne wieder machen will. Also wenn ich gebraucht werde, ich bin definitiv dabei. Und wie gesagt, ich mache das immer wieder gerne. Wie gesagt, mein Beruf und mein Hobby zu vereinen. Wie gesagt, es war ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ich kann es halt nur jedem empfehlen, der das auch gerne mal machen möchte. Also ich würde es immer wieder tun. Bin immer wieder dabei.
Hast du es dir so vorgestellt, wie es jetzt war? Oder wurdest du überrascht und es war ganz anders?
Nö, tatsächlich nicht. Also muss ich sagen, ich wusste tatsächlich, dass es sicherlich anstrengend wird für mich auch. Ne? Dass ich, wusste ich auch schon so ein bisschen aus sicherer Quelle, dass es von früh bis abend geht als Physiotherapeutin. Und deswegen habe ich mich auch schon darauf eingestellt, aber dadurch, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, es war ein schöner Stress.
Ein schöner Stress. Was, wenn du jetzt gesamt aufs Kegeln guckst, du hast jetzt schon ein paar Jahre und wenn ich es richtig gerechnet habe, feierst du dieses Jahr 30-Jähriges auf der Kegelbahn. Was wäre dein Wunsch für die Zukunft unseres Sports?
Dass weiterhin die Jugendarbeit gefördert wird. Sehr. Dass, ja, na, wie gesagt, Jugend, also ich sag mal so, die Jugendarbeit ist A und O. Weil ohne dem können wir nicht leben. Das ist einfach. Ne? Die müssen nach oben gepusht werden. Ansonsten existieren vielleicht dann irgendwann keine Mannschaften mehr.
Das ist richtig, das ist eine gute Rechnung. Das glaube ich aber, dass wir da gerade wieder auf einem recht guten Weg sind. Ja. Nach deiner Episode in dem nach dem Gespräch mit dir schneide ich auch mal noch kurz die 8 Minuten mit Michael Parsifal, DKPC-Jugendvorsitzender rein. Ich habe mit ihm gesprochen, auf Insta, auf Social Media habe ich es veröffentlicht, aber jetzt hier auch nochmal für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, also im Nachgang nochmal kurz das Gespräch zu Der Boom ist jetzt, die neuen Anmeldezahlen. Es geht voran, es geht nach oben und ich glaube, dass es auch weiter nach oben geht. Eine letzte Frage habe ich noch. Dehnst du dich nach dem Kegeln und macht es deine Tochter auch?
Ich tatsächlich dehne mich nach dem Kegeln, weil ich bin ja auch schon 40. Tatsächlich habe ich es vorher nicht gemacht. Das muss ich zugeben, gebe ich auch ehrlich zu. Meinem Kind sage ich es tatsächlich, aber sie muss es, ich weiß es, im Training macht sie es. Sie wird stetig von den Trainern, sei es Jan oder Corinna, erstmal auslaufen. Und dann hinterher denen. Da wird auch drauf geachtet. Alleine würden sie es nicht machen.
Na gut, das ist in dem Alter, glaube ich, auch normal. Und, dann ist das.
Ja.
Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, dass die Kegler und Keglerinnen gerade den letzten Punkt sich zu Herzen nehmen und etwas für ihren Körper tun. Ich weiß aus Erfahrung, dass das nicht immer einfach ist, aber es hilft, denke ich. Ich wünsche dir bei der Wiederholung deines Traums, so weit du es darfst, ich drücke die Daumen, dass du das wieder darfst, dann genauso erfolgreiche Arbeit leisten kannst und wirst wie 2024 und wünsche dir jetzt vor allem für deine, ein Punkt noch, wir haben nicht gesagt, wo du kegelst. Wo kegelst du?
Ich kegel jetzt bei dem KSV 1990 Germania Neustadt.
Und aus dem Vorgespräch weiß ich, dass es da noch um viel geht. Ich wünsche dir und deinem Verein und deinem Club, deiner Mannschaft da viel Erfolg in der Rückrunde.
Vielen lieben Dank, Sebastian.
Wie angekündigt, jetzt das Kurzinterview mit Michael Parzefall, DKPC-Jugendvorsitzender. Vor Weihnachten kurz gesprochen über, ja, der Boom ist jetzt, über die Entwicklung im Jugendkegeln mit den Mitgliedern, die wir letztes Jahr und vielleicht auch dieses Jahr bei uns im Kegelsport begrüßen dürfen. Erschienen ist das Ganze auf Social Media, ein Post habe ich draus gemacht, beziehungsweise das ganze Interview ungeschnitten veröffentlicht. Aber für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, jetzt als kurze Verlängerung das Gespräch. Die Euphorie ist groß in der DKPC-Jugend, denn es geht voran, es geht in die richtige Richtung. Das sagt und schreibt Michael Parzefall, DKPC-Jugendvorsitzender, jetzt bei mir im Interview. Michael, 218 neue Mitglieder, offiziell zum 01.01.2024 gemeldet. Jetzt kam die Zahl raus, beziehungsweise wurde jetzt im Rahmen eurer DKPC-Jugendversammlung publik. Wie fühlt sich das gerade für dich an?
Ja, erstmal hallo Sebastian. Das fühlt sich sehr, sehr gut an, weil man da schon das Gefühl bekommt, dass die Arbeit, die man unterm ganzen Jahr macht und wir als DKPC-Jugend ja versuchen, Euphorie gegen Deutschland zu verbreiten, dass das vielleicht punktuell ankommt und zumindest draußen in den Clubs da sehr, sehr gute Arbeit gemacht wird.
218 neue Mitglieder heißt auch für mich 218 Gründe mehr, dass das Kegel nicht ausstirbt, dass wir in die Zukunft kommen. Du hast es geschrieben mit der Boom ist jetzt. Warum?
Ja, das muss ich ganz klar sagen, das klingt jetzt erstmal sehr hochgegriffen, aber für mich fühlt sich's eigentlich jetzt so an. Wir sind dabei, gewisse Sachen weiterzuentwickeln, ob es jetzt deutsche Jugendmeisterschaften, Ländervergleiche sind oder auch das Meet & Greet, das wir das ja zum ersten Mal gehabt haben. Wir wollen, wie gesagt, diese Euphorie weiter verbreiten. Dieser Spruch, den ich da geschrieben habe, der Boom startet jetzt, den gehe ich auch so an für mich persönlich, weil ich das voll aufsauge und auch dementsprechend gern weitertragen möchte, um ja, damit die Leute Lust auf Jugendarbeit bekommen.
Die Zahl wurde jetzt bekannt im Rahmen der Versammlung. Sie steht aber natürlich schon länger fest. Der 1.1.24 ist ein bisschen her. Aber für euch ist diese Sitzung auch immer ja die Zeit zurückzublicken und vor allem auch auf die Gründe zu blicken. Was meinst du, was sagst du, sind die Gründe, dass wir jetzt 218 neue Mitglieder im Jugendbereich haben?
Ja, also ich war da erstmal sehr, sehr positiv überrascht, dass es dreistellig nach vorne geht. Wir waren vor dem Jahr bei knapp über 3000 Mitglieder im Jugendbereich. Jetzt sind wir bei 3303. Und dann habe ich natürlich auch gefragt, was sind das, wo könnten die Gründe sein? Zum einen wurde mir da genannt, dass verstärkt U10-Spieler, also auf Landesebene gibt es U10-Meisterschaften, dass da viele jetzt gesagt haben, okay, wir geben denen auch einen Pass, aus versicherungstechnischen Gründen oder Zugehörigkeitsgefühl. Was auch alles super, was richtig ist, weil das sind alles junge Kegler, die dem Kegelsport zugehören. Ansonsten merke ich das ganze Jahr über, auch durch die Vergabe vom Gütesiegel, dass es da draußen sehr viele Clubs, sehr viele engagierte Menschen doch noch gibt, wenn man mal genau hinschaut, die wirklich viel Jugendarbeit machen. Und genau diese Leute sind dafür verantwortlich, dass wir natürlich jetzt mehr Jugendliche im Kegelsport bei uns beim DGBC wieder, ja, vorhanden haben.
Das ist gesagt, im U10-Bereich wird und wurde viel mehr gemacht, als es vorher der Fall war. Und natürlich auch Pässe vergeben, die man vielleicht vorher nicht unbedingt gebraucht hat, aber die natürlich so à la Abonnement irgendwie dann doch einem auch ja, eine Bindung zu dem gibt, was man tut. Jetzt sprechen wir im Dezember 24. Das ist, seitdem die Zahl bekannt wurde, ein Jahr etwa vergangen. Was denkst du, wie hat sich der Trend entwickelt? Was wird dir auch vor allem gespiegelt von den Landesjugendwarten?
Ja, ich bin sehr gespannt, auf welche Zahl es jetzt im 1.1.25 steigen wird, denn es wurde mir dann tatsächlich genannt, dass in den einzelnen Landesverbänden teilweise die Zahlen nicht stimmen, weil sie halt, wie gesagt, wir haben jetzt seit Ende November diese Versammlung gehabt, also die Zahlen zum 1.1.24 sind längst überholt. Und mir wurde wirklich berichtet, dass es weiter steigen wird. Ich hoffe, ich gehe davon aus, dass es auch weiter im dreistelligen Bereich steigen wird. Wie gesagt, wenn man sich vorstellt, wir kommen von 3000 Jugendlichen und wenn wir jedes Jahr im dreistelligen Bereich uns vermehren, ist das überragend für eine Randsportart wie das Kegeln, wo man einfach ja weiterarbeiten. Und wie du vorhin gesagt hast, genau das sind die Gründe, warum wir überhaupt ja, versuchen, diesen Sport weiter zu betreiben, eben für die Jugendlichen, die jetzt da neu dazukommen. Und das sind absolut überragende Zahlen.
Du bist jetzt schon eine Weile dabei, hast jetzt schon ein bisschen was ja gemacht in der DKPC-Jugend, im Jugendbereich. Ich darf auch die Episode mit dir wärmstens empfehlen. Da haben wir auch mal ein bisschen tiefer reingeguckt. Bist du schon amtsmüde?
Nein, also überhaupt nicht. Also da kann ich ganz klar sagen, ich brenne mehr denn je für dieses Amt. Ich bin auch weiterhin sehr, sehr stolz, als jemand, der auch nur an der Basis früher in einem kleinen Club Jugendarbeit betrieben hat, dass ich jetzt diese Position da ausführen darf an der Spitze unseres Sports. Das ist eine ganz große Ehre. Ich gehe das auch weiterhin mit Demut an. Aber ich bin auch weiterhin völlig motiviert, das Ganze einfach auch weiter voranzubringen, ob es mit Organisieren von Meisterschaften ist oder Ideen zu spinnen. Da hätte ich noch ein paar in der Pipeline, die kann jetzt alle raushauen. Da muss man immer gucken, was ist einfach machbar, was kann man sich selbst noch zumuten. Aber ja, man kann ja auch mal reden, du kennst mich auch schon mittlerweile jahrzehntelang. Irgendwas fällt mir immer ein und dann geht es bloß darum, wie können wir es umsetzen. Und im Grunde möchte ich vieles umsetzen. Und da bin ich jetzt an der Position, wo ich sage, okay, das ist schon cool und schön zu sehen, wie sich dann der Kegelsport jetzt in der Breite weiterentwickeln kann. Und ja, ich möchte auch trotzdem an der Stelle gleich schon mal meinen Dank aussprechen an alle, die da draußen sind, jede Woche Jugendarbeit betreiben, Mitglieder dazu gewinnen wollen, Jugendarbeit eben fördern und für die Jugendlichen da sind, weil ohne die an der Basis geht es einfach nicht. Und das erfüllt mich dann schon mit Stolz, dass ich da im Vorne dran stehe und wie gesagt, versuche, diese Euphorie zu verbreiten. Und wenn es bei irgendeinem fruchtet, freut mich das umso mehr.
Euphorie kommt, glaube ich, auch ein bisschen von Vorfreude. Jetzt hast du gesagt, du hast viele Ideen, die du jetzt nicht unbedingt nennen möchtest. Magst du uns eine vielleicht verraten, worauf man sich 2025 freuen kann?
Also, ohne dass ich zu weit vorgreife, es wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine zweite Auflage von Meet & Greet geben. Da herzlichen Dank an unseren Einkegler, an Manuel Weiß, der uns da eine Spende, die sich nochmal zum Vorjahr steigert, auf 2000 Euro bekommen wir da von Manu noch überreicht, wo wir uns wieder überlegen können, wie so ein Meet & Greet ausschaut. Und wir haben es jetzt letztes Jahr einmal gemacht. Da habe ich jetzt natürlich persönlich auch vor Ort Erfahrungen mitnehmen können und weiß dadurch, okay, das hat gut geklappt, das weniger. Nächstes Mal werden wir vielleicht das eine oder andere mehr einbauen. Ansonsten, ja, ist noch nicht so viel spruchreif. Also das muss ich noch teilweise wegen ausgaren, aber da gibt es noch ein paar Geschichten, die ich gern angehen würde. Aber da noch ein bisschen Geduld und Kegeldeutschland, dass ich gern überraschen lassen. Das sind jetzt auch keine Riesendinger. Für mich sind es oft kleine Mosaiksteine, so wirklich so Kleinigkeiten wie zum Beispiel das Gütesiegel, das ja jeder Club und Verein beantragen kann, der eben Jugendarbeit betreibt und dann einen Trainerschein hat und vielleicht Jugendliche auf Landesebene, der kann ja dieses Gütesiegel in Bronze schon beantragen. Und das sind lauter so kleine Mosaiksteine, die uns allgemein nach vorne bringen. Es muss nicht immer das ganz Große sein, aber wenn jeder ein bisschen was macht, ich an meiner Stelle oder Leute draußen in den Clubs, wenn man nur einen Jugendlichen dazu gewinnt, haben wir schon alle miteinander gewonnen.
Das sind schöne Schlussworte. Vielen Dank für deine Zeit und vor allem viel Erfolg bei dem, was für dich 2025 ansteht, was du für 2025 planst. Auch das Meet & Greet ist persönlich, finde ich, eine schöne Geschichte gewesen und dass es wiederholt wird auch. Das Feedback der Jugendlichen, ich glaube, das war sehr positiv und führt dich schon ein bisschen dazu, das auch wieder zu wiederholen. Vielen Dank und bis nächstes Jahr.
Sebastian, vielen lieben Dank. Ich kann auch gerne wiedergeben, mach du nur so weiter, weil auch das ist ein Mosaikstein, der das Kegeln weiter voranbringt und von dem her Hut ab. Macht Spaß, immer deine Podcasts zu hören und ja, Grüße nach draußen. Macht weiter so. Vielen Dank.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.